Letzte Vorlesung habt ihr mit einem Dilemma über primitive Polynome aufgehört. Und genau an dem Punkt wollen wir heute weitermachen. Und zwar wollen wir uns ein Dilemma anschauen, das die Irreduzibilität in einen Polynomring über einem Ring mit der Irreduzibilität von dem Polynom in dem zugehörigen Polynomring über den Quotientenkörper verbindet. Wenn ich irgendwie zu klein schreibe, irgendwas nicht lesen könnt, irgendwelche Abkürzungen komisch sind, dann sagt einfach Bescheid. Wir nehmen uns also erstmal einen faktoriellen Ring R. Irreduzibel in Kx ist. Was wir dann als erstes feststellen, ist, dass P wieder das Nullpolynom in Kx sein kann, weil es irreduzibel ist und genauso wenig eine Einheit. Zerlegung von P in zwei Polynome aus Rx her. Und wir wollen jetzt ganz klassisch für Irreduzibilität zeigen, dass entweder Q1 oder Q2 eine Einheit sein muss. Selber in Kx liegen, weil Rx ja noch ein Teilring von Kx ist und wir wissen, dass P in Kx irreduzibel ist und das heißt, dass Q1 oder Q2 eine Einheit sein muss in Kx. Thank you. wir wissen ja über die Einheiten in Kx, dass das einfach die Körperelemente sind, bis auf die 0. Das heißt, wir können uns die 2 so wählen, dass es aus K kommt. Ohne die 0, Q2 soll jetzt also unsere Einheit sein. Das ist Lemma 3. Und wir wissen jetzt, dass Q2 auch aus Rx kommt. Und da Q2 aber in K liegt, muss es jetzt also auch in R liegen. Und P selber ist primitiv. Das heißt, wenn Q2 in R liegt und keine Einheit wäre, wäre das ein Widerspruch dazu, dass P primitiv ist. Das heißt, aus der Primitivität von P folgt, dass Q2 auch eine Einheit in R sein muss. Dass P irreduzibel ist in X. Machen wir es in der anderen Richtung weiter. Wir setzen voraus, dass P jetzt irreduzibel in Rx sein soll. Dass P irreduzibel ist und deswegen keine Einheit sein kann. Zuerst überprüft, dass P nicht das Nullpolynom ist in Kx und dass es keine Einheit in Kx ist. jetzt wollen wir wieder zeigen, wenn wir eine Zerlegung haben, dass dann einer der Teiler auf jeden Fall zu einer Einheit wird. Das heißt, wir nehmen uns zwei Polynome aus Kx. Gibt. Aber jetzt, wenn wir das Lemma aus der letzten Vorlesung benutzen, denn mit Lemma 49b gibt es jetzt primitive Polynome, wir das Gaußsche Lemma, das ist Lemma 4.8, um zu zeigen, dass das Produkt von Q1 und Q2 jetzt selber primitiv ist. Jetzt haben wir wieder eine Zerlegung gefunden, die komplett in Rx liegt. Und wir wissen ja schon aus unserer Voraussetzung, dass P jetzt in Rx irreduzibel ist. Sein und das sollte eins wahrscheinlich von diesen Polynomen sein, deswegen muss Q1 oder Q2 eine Einheit sein in Rx. Thank you. So, das heißt, wir nehmen uns ohne Beschränkung der Allgemeinheit den Fall, dass Q1 eine Einheit sein soll. Drin und wenn das da eine Einheit ist, ist es ein Körperelement und nicht die Null. Um Grad Null zu sein, heißt einfach ein Körperelement zu sein und damit wissen wir, dass U1 mal K1 selber Multiplikation der Körperelemente ist abgeschlossen und das ist insbesondere nicht das Nullelement, denn P ist nicht das Nullpolynom. So, wenn Q1 mal K1 jetzt aber wieder im Körper drin liegt, wissen wir ja, dass jedes Körperelement, das nicht die Null ist, selber eine Einheit ist in K. Wir P zerlegen in S1 mal S2 und S1 muss jetzt auf jeden Fall eine Einheit sein. Und damit ist S2 zu P assoziiert. Und damit haben wir genau das gezeigt, was wir haben wollten, und zwar, dass P irreduzibel in Kx ist. Dass Q2 die Einheit sein soll, wäre das sozusagen genau analog abgelaufen und dann wäre S1 zu P assoziiert gewesen. Daraus gibt sich eine sehr einfache Folgerung. Und zwar können wir, wenn wir uns das Lemma hier anschauen, einen faktoriellen Ring und den Quotientenkörper über R, dann können wir für den Ring zum Beispiel einfach die ganzen Zahlen nehmen und der Quotientenkörper K sind dann die rationalen Zahlen Q und dann haben wir eine sofortige Folgerung und zwar ist P aus dem faktoriellen Ring Z adjungiert mit X primitives und irreduzibles Polynom. So ist P auch mit QX irreduzibel. Primitivität ist tatsächlich notwendig für diesen Satz. Wir können einfach ein ganz kleines Gegenbeispiel konstruieren, wenn das Polynom nicht primitiv ist. Und zwar schauen wir uns mal P als 2x minus 4 an. Das liegt in Zx. Das ist irreduzibel in Qx. Das sehen wir einfach daran, dass es Grad 1 hat, aber es ist nicht irreduzibel in Zx. Da wir P schreiben können als 2 mal x minus 2. Und wenn wir das so schreiben, 2 ist keine Einheit in Zx, x minus 2 2 ist auch keine Einheit in ZX. Das heißt, wir haben da tatsächlich eine Zerlegung gefunden in Elemente, die keine Einheiten sind, also ist das nicht irreduzibel in ZX. Primitiv ist also tatsächlich eine notwendige Voraussetzung.
Ja?
Was meinst du genau?
Ja, wir haben ja, also wir wollten ja eigentlich hier zum Beispiel nehmen.
Ja.
Ich hätte jetzt erwartet, dass wir Primitivität weglassen und dann halt zeigen, dass es in einem, also ZX irreduzibel ist und in QX nicht. Und da steht jetzt noch, ist nicht irreduzibel in ZX.
Na, das ist ja eine Äquivalenzaussage. Also da steht hier, P ist in Kx irreduzibel genau dann, wenn P in Rx irreduzibel ist. Das heißt, wenn das in Qx irreduzibel ist, würde ich erwarten, dass es auch in Zx irreduzibel ist.
Genau, das passiert ja nur, wenn es prim ist, wenn es primitiv ist.
Genau, also das ist jetzt sozusagen kein Gegenbeispiel zu diesem Lemma, sondern einfach zu zeigen, dass wenn das Polynom nicht primitiv ist in Zx, ja, dann...
Okay.
Genau. Und... jetzt wollen wir als nächstes die Frage beantworten, ob Zx ein faktorieller Ring ist. Das können wir direkt sehr allgemein zeigen. Und zwar, wenn wir einen faktoriellen Ring R haben, dann ist auch der Polynomring dazu faktoriell. Spezialfall angucken, damit wir gleich damit argumentieren können, dass R immer mindestens 2 Elemente hat. Und zwar der Nullring. Und dass das Ganze im Prinzip trivial erfüllt, denn wir haben ja keine irreduziblen Elemente. Deswegen soll R ab sofort immer mindestens 2 Elemente haben, was dann sozusagen auch bedeuten wird, dass das Null-Element und das Eins-Element immer verschieden sein werden. Elemente in R auch in Rx irreduzibel bleiben werden.
Und was bedeutet das für uns? Wenn wir uns jetzt den Polynomring anschauen, dann haben wir da einmal die Elemente, die aus dem Ring selber kommen. Das sind die Polynome vom Grad 0 und das Nullpolynom, das er Grad minus unendlich hat. Und wir wissen jetzt sozusagen, dadurch, dass R schon faktoriell ist, dass die Zerlegung, die wir in R haben, auch in der X funktioniert. Die existiert und die ist eindeutig. Wir müssen uns also sozusagen nur noch überlegen, dass Zerlegungen in irreduzible Elemente existieren und eindeutig sind für Polynome, die mindestens Grad 1 haben. Werden wir uns jetzt noch den Quotientenkörper K über R hernehmen und dann mit dem Lemma argumentieren, das wir eben bewiesen haben mit 14. So ein beliebiges Polynom vom Grad 1. Als erstes machen, ist uns die Existenz der Zerlegung zu überlegen. Wir wissen ja, dass wenn wir ein Polynom aus Rx nehmen, dass es dann auch in Kx liegt. Und mit der Vorlesung folgt jetzt, dass der Polynomring Kx faktoriell ist. Das heißt, in Kx können wir jetzt sozusagen dieses Polynom P aufspalten und irreduzible Elemente und Einheiten. Und dann zeigen, dass wir dadurch eine Zerlegung in Rx bekommen, irreduzible Elemente, die tatsächlich auch aus Rx sind und nicht nur aus Kx.
heißt, wir nehmen uns einen Laufindex n. Von diesem Polynom. So, den Trick, den wir jetzt wieder benutzen wollen, ist mit Lemma 4.9, dass wir für jedes dieser Polynome ein primitives Polynom in Rx finden, das wir mit einem Körperelement aus K multiplizieren können. Und damit jeweils dieses T1 plus Tn erhalten. Bei dem Lemma davor. Wir benutzen jetzt wieder das Gaußsche Lemma, um zu zeigen, dass das Produkt von Q1 bis Qn primitiv ist. Dazu wenden wir das sozusagen einfach mehrfach hintereinander an. Die ich mir jetzt genommen habe, nehme und miteinander multipliziere, dass dann wieder ein Element aus dem Ring rauskommt. Das ist sozusagen eine analoge Argumentation zu dem Lemma davor. Zeigen, dass nicht nur die T1 bis Tn irreduzibel sind, sondern auch die Q1 bis Qn, denn die liegen ja in Rx und das wollen wir haben. Das heißt, für alle i aus 1 bis n gilt Folgendes. Warum ist das jetzt so? Diese Körperelemente, wir denken daran, dass wir nicht über das Nullpolynom reden, wir haben den Grad als mindestens 1 festgelegt. Das heißt, diese Körperelemente können alle nicht die 0 sein. Das heißt für uns, dass multiplikativ inverse Elemente existieren, deswegen kann ich mir dieses KI hoch minus 1 überhaupt nehmen. Und wir wissen insbesondere, wir befinden uns in einem Körper. Das heißt, die Körperelemente sind Einheiten. Und wenn ich ein irreduzibles Polynom mit einer Einheit multipliziere, kommt wieder ein irreduzibles Polynom raus. QI ist auch insbesondere primitiv und jetzt können wir
4,10 benutzen, das wir gerade bewiesen haben. Denn QI ist jetzt primitiv und irreduzibel in KX. Und wir haben gerade gezeigt, dass das äquivalent dazu ist, dass es irreduzibel in RX ist. Haben wir ganz schön viel gearbeitet und was haben wir jetzt da? Wir haben jetzt eine Zerlegung gefunden von P in einmal irreduzible Polynome und dieses Element K, das ja aus R kommt. So, das heißt, das hier ist schon irreduzibel und existiert, weil wir das in Kx gefunden haben. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie wir K in irreduzible Elemente zerlegen können. Wir wissen ja schon, dass K aus R kommt. Und R selbst ein faktoreller Ring ist. Dadurch wissen wir, dass wir K sozusagen in irreduzible Elemente und Einheiten zerlegen können. In R auch in Rx irreduzibel bleiben, das haben wir eben schon benutzt. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich eine komplette Zerlegung gefunden. Den ersten großen Schritt, um zu zeigen, dass Rx auch faktoriell ist, haben wir also geschafft. Und wir müssen jetzt nur noch zeigen, dass Rx, dass in Rx die Zerlegungen irreduzibler Elemente auch eindeutig sind. Das heißt, wir machen mal so einen gedanklichen Strich und wir müssen uns jetzt erstmal ganz viel Zeug definieren. Dann stellt sich die Frage nach der Eindeutigkeit der Zerlegung nicht mehr. Das heißt, in dem Fall sind wir fertig. Und wir schauen uns jetzt also nur noch den anderen Fall an. Und dazu definieren wir uns ein paar Indizes und Elemente aus R und Rx. irreduzible Ringelemente und jetzt nehmen wir uns noch irreduzible Polynome. Können, sagen wir jetzt, dass das tatsächlich Polynome sind, die den Grad mindestens 1 haben. Das heißt, das sind also insbesondere Elemente, die nicht in R vorkommen. Und diese Elemente wollen wir jetzt so wählen, dass wir zwei Zerlegungen haben in Rx. Hergenommen, sodass wir zwei Zerlegungen haben und wir wollen jetzt zeigen, dass die bis auf Reihenfolge assoziiert und Einheiten gleich sind. Die Arbeit ein bisschen aufzuteilen, zeigen wir einmal, dass die Zerlegungen in die Elemente aus R, also 1 bis AK und B1 bis BL, eindeutig sind und danach zeigen wir das für die Polynome vom Grad mindestens 1. Dass die Zerlegungen bis auf assoziierte und Einheiten eindeutig sind. Und das ist unser erster Schritt. Zerlegungen hier liegen ja erstmal in Rx, wir wollen aber wieder über den Quotientenkörper argumentieren. Das heißt, die Zerlegungen liegen auch in Kx. Multiplikativ invertierbar. wieder mit unserem Satz 4.10 argumentieren zu können, brauchen wir noch die Primitivität von unseren Polynomen. Die sind allerdings alle primitiv. Und zwar aus dem Grund, dass sie irreduzibel in Rx sind. Teilt. Das heißt, das könnte ich sozusagen einfach rausziehen und hätte eine Zerlegung gefunden, wo kein Element eine Einheit ist. Deswegen folgt das Irreduzibilität in unserem Ring, dass das Polynom auch primitiv ist. Jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen umschreiben. Und zwar definieren wir uns ein Element C. Von A1 bis AK und das multiplikativ inverse Element von B1 bis BL. Wir denken also daran, dass wir uns in der Körperstruktur befinden und tatsächlich multiplikativ inverse bilden können. C ist also erstmal nur ein Körperelement. Und unsere Zerlegung können wir umschreiben als das Produkt von U1 bis UN mal C ist das gleiche wie das Produkt von S1 bis SN. So, jetzt haben wir es endlich geschafft, eine Zerlegung in Kx zu finden. Und Kx ist jetzt faktoriell, das wissen wir schon. Das heißt, das ist tatsächlich eindeutig. Wir haben also diese Zerlegung von den Polynomen, die sich nur durch eine Einheit unterscheiden. C liegt im Körper und ist nicht das Nullelement. Und da Kx faktoriell ist, muss also n gleich n sein. Jeweils Einheiten finden, sodass irgendeines von den Qs zu genau einem von diesen S assoziiert ist. Nicht zu genau einem, aber zu irgendeinem. wissen jetzt einmal mit dem gaußschen Lemma wieder, dass Q1 bis Qn primitiv sind. Beziehungsweise, das wissen wir schon, aber wir wissen jetzt auch, dass das Produkt primitiv ist. Und mit 4,9c folgt dann, dass c jetzt in R liegen muss. Bei C wussten wir vorher erstmal nur, dass das im Körper liegt. Und da wir jetzt ein Polynom P haben, das in Rx liegt, das sich schreiben lässt als primitive Polynome aus Rx mal ein Körperelement, muss dieses Körperelement jetzt selber in R drin liegen. Was wir jetzt aber wissen, Q1 bis Qn ist primitiv und wir haben schon gezeigt, Q1 bis Qn, das Produkt ist assoziiert zu S1 bis Sn, also ist das auch primitiv. Und damit muss C dann nicht nur in R liegen, sondern sogar eine Einheit in R. Von B1 bis BL und das ist eine Einheit. Das heißt, diese Produkte, wenn ich sozusagen das B1 bis BL wieder auf die andere Seite nehme, dann steht da sozusagen B1 bis BL mal eine Einheit ist A1 bis AK. Das heißt, diese Produkte sind auch assoziiert. Selber ein faktoreller Ring, das heißt, die Zerlegung in die irreduziblen Elemente A1 bis AK bzw. B1 bis BL ist eindeutig bis auf Assoziiertheit. Gezeigt und die der Ringelemente. Und damit haben wir insgesamt die Eindeutigkeit gezeigt. Damit sind wir quasi beim Ende von Kapitel 4 angekommen und können heute noch mit Kapitel 5 anfangen. Wir haben nur noch eine kleine Folgerung. die kommt wirklich direkt aus dem, was wir gerade gezeigt haben. Wir haben gezeigt, wenn der Ring R faktoriell ist, dann ist auch sein Polynomring faktoriell. Und wir wissen, dass der Ring Z faktoriell ist, also ist der Ring Zx auch faktoriell. Und jetzt können wir sozusagen ein Beispiel dafür für einen Ring, der zwar kein Hauptidealring ist, aber immer noch faktoriell. Weil man sich ja bei den Primzahlen beziehungsweise bei den ganzen Zahlen generell fragt, wenn man jetzt eine riesengroße ganze Zahl hat, ist das eine Primzahl oder nicht? Und man schon seit Ewigkeiten nach Algorithmen sucht, die schnell und zuverlässig sagen können, ob eine Zahl eine Primzahl ist. Und solche Irreduzibilitätstests kann man sich natürlich auch in komplexeren Ringen ausdenken. Und dazu wollen wir mit einem Satz anfangen, den viele vielleicht schon aus der linearen Algebra kennen. Und zwar geht es jetzt wieder um Polynome und wir wollen sozusagen schauen, ob wir Kriterien dafür finden können, wann Polynome irreduzibel sind. Körpern. Die erste Aussage kennt man vielleicht sogar schon quasi aus der Schule, wenn man über Polynomdivision spricht. Und zwar, wenn a eine Nullstelle von dem Polynom P ist, dann ist der Linearfaktor x minus a ein Teiler von P in Kx. Diese Linearfaktoren x minus a nennt man auch Linearfaktoren. Schon, wenn wir eine Nullstelle gefunden haben, können wir sozusagen immer diesen Linearfaktor abspalten und man kann sich relativ einfach überlegen, wenn ich in einem Polynomring über einem Körper bin, dann sind Polynome vom Grad 1 keine Einheiten. Das heißt, wenn ich das abspalten kann, habe ich auf jeden Fall einen Teiler von dem Polynom gefunden, der keine Einheit ist. Das heißt, Teil b ist quasi eine sofortige Folge aus Teil a. Als letztes wollen wir jetzt noch eine Aussage darüber treffen, wie viele Nullstellen es maximal geben kann. n eine natürliche Zahl oder 0 der Grad von p ist, dann besitzt p höchstens n paarweise verschiedene Nullstellen in k. Denn wenn ich ein Polynom vom Grad 4 habe, zum Beispiel x hoch 4 minus 1, dann kann ich ja trotzdem mehr als 4 Nullstellen finden, indem ich einfach Matrizen oder sowas einsetze oder abbilden will. Genau, bei dem Beweis können wir uns jetzt ein bisschen kürzer fassen. Da das ja schon relativ bekannt sein sollte. Durchführen. Das heißt, wir würden jetzt sozusagen einen Schritt auf das Polynom p anwenden. Und das heißt, es existieren Polynome s und t. Sind wir fertig, denn dann sehen wir schon, dass wir x minus a abspalten können. Das heißt, wir schauen uns jetzt nur noch den Fall an, dass der Grad von t echt kleiner ist als x minus a und da bleibt nur noch 0 übrig. A minus A wird 0, das heißt, hier bleibt nur T stehen. und wir sehen jetzt, t ist 0 und damit ist t dann doch das Nullpolynom und diese Zerlegung hier existiert sozusagen immer in p ist gleich s mal x minus a. Schon am Anfang gesagt habe, folgt B eigentlich sofort aus A. Mit A gilt nämlich, dass x minus A P teilt. P größer gleich 2 ist, ist x minus a nicht assoziiert zu p. Dass x minus a ein Polynom von Grad 1 ist und also nicht in unserem Körper Kardinal liegt, dass es keine Einheit ist. Teil ist eigentlich jetzt Teil C. Wir werden uns anschauen, dass die Anzahl der Nullstellen im Körper selber nach oben durch den Grad des Polynoms beschränkt ist. Ausgeschlossen, dass p das Nullpolynom sein kann, indem wir gesagt haben, dass der Grad von p n sein soll, das aus n0 kommt. Also haben wir minus unendlich ausgeschlossen, damit kann es nicht das Nullpolynom sein. Damit hätte man das einfach weglassen können. Und wir wollen jetzt über n induzieren. Ist p ja eine Konstante, also zum Beispiel 2, 3, 4, 5, aber halt nicht die 0 und damit hat es überhaupt keine Nullstellen. Jetzt zuerst was wir mit dem Polynom p vom Grad n machen. Wenn das keine Nullstelle hat, dann sind wir sofort fertig, denn 0 Nullstellen sind auf jeden Fall weniger als der Grad, beziehungsweise genauso viel. Mindestens eine Nullstelle a hat. Bedeutet, dass es noch ein anderes Polynom Q aus Kx gibt. Ist das so? Wir überlegen uns einfach mal, wir nehmen uns eine weitere Nullstelle c von diesem Polynom und dann können wir den Einsatzhomomorphismus benutzen. Das heißt, wir hätten dann sozusagen q von c und x minus a von c. Wenn c gleich a ist, ist alles schön, dann wird das hier 0. Aber dadurch, dass es nullteilerfrei ist, wenn c nicht gleich a ist, muss auf jeden Fall einer der Faktoren 0 sein, weil wir nullteilerfrei sind. Und das heißt, q von c wird dann 0. Das heißt, jede weitere Nullstelle von p, die nicht a ist, muss tatsächlich eine Nullstelle von q sein. Sozusagen die Idee, dass wenn ich eine Menge habe von irgendwie fünf Sachen oder so und ich sage paarweise verschieden, dann ist wirklich das erste Element ungleich jedem anderen Element und das gilt auch für alle anderen. Ja?
Würde das auch gehen, dass man einfach sagt, also ich habe meinetwegen Polynom vom Grad n und das habe n minus 1 verschiedene Nullstellen, also muss es ja durch diese x minus die Nullstelle jeweils teilbar sein, also auch durch das Produkt davon. Eine Nullstelle richtig und dann habe ich wieder ein Produkt, ja, einen höheren Grad, das kann ich gehen. Würde das auch reichen?
Ich konnte tatsächlich jetzt nicht so schnell folgen, muss ich sagen.
Also, wir nehmen uns ein Polynom vom Grad n und nehme an, dass das n plus 1 Nullstellen hat.
Ja.
Also kriege ich dann ja jeweils diese x minus Nullstelle 1 und so weiter. Und es muss insbesondere dann ja auch durch das Produkt von allen teilbar sein, richtig? Weil die ja selber wieder irreduzibel sind.
Ja.
Und dann ist das Produkt davon vom Grad her noch höher als das Polynom selber und kann insofern halt einfach nicht Teil davon sein.
Ja.
Das würde auch mehr.
Ja, du musst dann halt nur noch irgendwo zwischendurch wieder die Nullteilerfreiheit benutzen, weil sonst könnten sich ja irgendwelche Linearfaktoren sozusagen gegenseitig auslöschen und dann würde es mit dem Grad trotzdem noch klappen. Aber ja, genau. Dann schauen wir uns nur noch den nächsten Satz an, ohne den zu beweisen, und reden einfach über ein Beispiel. Der nächste Satz ist relativ bekannt, der ist auch mal wieder nach einem Mathematiker benannt, und zwar nach Eisenstein. Und die Aussage des Satzes nennt man dann auch häufig das Eisenstein-Kriterium. Definieren wir uns einfach ein Polynom P mit Koeffizienten. Das heißt, der Grad von diesem Polynom ist tatsächlich n und cn ist der Leibkoeffizient. Sehr komischen
und willkürlichen Bedingungen aus. Wir schauen uns mal ein kleines Beispiel dazu an. Das ist nicht im Skript, deswegen hat das keine Nummer. Und zwar sei der den Z und der Quotientenkörper K sind Q. Und unser Polynom P ist x hoch 4 plus 2x Quadrat plus 4x plus 6. Und wir wollen jetzt sozusagen mit Eisenstein zeigen, dass es irreduzibel ist. Sieht jemand das prime Element aus Z, das ich dafür benutzen muss? Ja, Alex? Anders? Genau, kannst du noch ein bisschen was dazu sagen?
Also jede... Also 2, 4 und 6 sind Vielfache von 2, aber 1 ist kein Vielfach von 2.
Genau. Und die zweite Bedingung von Eisenstein war noch, dass das Primelement quadriert, nicht das absolut geteilt. Das wäre jetzt sozusagen in dem Fall hier 4. Nicht die Irreduzibilität in kx haben will, sondern in zx, dann bräuchte man sozusagen noch die Primitivität und benutzt den Satz, den wir heute gezeigt haben. Und was man sich jetzt noch überlegen kann, wir haben ja gesagt, wenn wir eine Nullstelle von den Polynomen finden, dann kann man so einen Linearfaktor abspalten und das ist nicht mehr irreduzibel. Das Polynom sieht jetzt eigentlich erstmal ganz nett aus und man denkt, man könnte da Nullstellen Q finden, aber wenn man das mal bei Wolfram Alpha oder so eingibt, dann sieht man, dass alle Nullstellen davon tatsächlich nicht reell sind. Das heißt, in Qx können wir keine Linearfaktoren abspalten. Und in der nächsten Vorlesung schaut ihr euch dann mit Imke an, wie man das Eisenstein-Kriterium algorithmisch benutzen kann. Und dann von mir gibt es dann nur zu sagen, ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende, wenn ich euch morgen noch mal sehe. Bis dann.